Für eine Einleitung hat uns der Herr heute schon geschenkt, wo er im Mittelpunkt steht und uns so reinführt und einstimmt, auch in die Zeit, ganz neu wieder die Erwartung zu haben. Und ich möchte beten für die Zeit jetzt. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du dass durch deinen Geist wirkst in unserem Herzen, dass dein Wort das bewirkt, was du wirken möchtest in unserer Mitte. Und danke dafür. Danke, Herr, dass du wunderbar bist. Amen. Ja, die Gemeinde Jesu, seine herausgerufene Schar, wie ist die so im Wort Gottes? Da haben wir schon mal drüber nachgedacht, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, und haben gesehen, dass die Gemeinde vom Wort her wie ein Gebäude ist, wie ein heiliger Tempel, der aufgebaut wird, ein Wohnort Gottes. Das war so ein bisschen eine technische Seite der Gemeinde. Aber das ist noch nicht alles. Gottes Gedanken sind so groß. Er hat so viel überall reingepackt. Und wenn man da mal so gräbt, was da alles so zum Vorschein kommt, das ist sehr erstaunlich. Und wir merken, wie herrlich er ist. Und heute geht es um ein weiteres Bild. Es ist ein schönes Bild. Es ist auch ein Vergleich, ein Gleichnis. Die Gemeinde ist auch die Braut Jesu. Und wir wollen uns mal kurz ins Wort begeben, was die Bibel darüber sagt, über das Thema. In Offenbarung 21, Vers 9, da berichtet der Johannes, wie einer von den Engeln zu ihm sagt: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und nun ist es so, Gott ist ja immer gut für Überraschungen. Und wenn wir denken, wenn du denkst, du hast ihn, dann hoppt er aus dem Kasten. Wenn wir denken, man hat das Richtige, dann ist da doch wieder anders. Er möchte uns ja abhängig halten von sich. Wir haben so ein Beispiel im Kapitel 5 der Offenbarung, wo es darum geht, dass das Lamm gekommen ist und, es war anders. Es wurde jemand gesucht, der würdig ist, die Buchrolle zu öffnen. Und niemand war würdig befunden. Und der Johannes, da spürt er so einen Schmerz. Und dann kommt einer von den Ältesten und sagt zu ihm: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und dann schaut der Johannes und was sieht er? Ein Lamm, stehen wie geschlachtet. Und dann gibt es da diesen herrlichen Gesang, wo man singt: Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Ja, Jesus ist das Lamm. Uns ist es ja geläufig, aber wer das noch nicht kennt, der würde sich erstmal wundern. Jesus ist das Lamm, denn er hat uns erkauft. Wir denken auch an Johannes, den Täufer, wie er sagt: Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, Jesus. Ja, und jetzt ist Johannes hier und bekommt gesagt: Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er nimmt Johannes mit auf einen hohen Berg im Geist. Und dann heißt es: Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein Edelstein. Und die Stadt war reines Gold, voller Herrlichkeit. An anderer Stelle heißt es nochmal: wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wow. Aber die Frage ist jetzt: Will Jesus denn eine Stadt heiraten? hier steckt ja auch ein Geheimnis drin. Und da begeben wir uns mal auf die Spurensuche in Gottes Wort, wie das zu verstehen ist. Wir fangen an, als Jesus getauft war, im Jordan von Johannes. Die Menschen folgten ihm nach. Auch Johannes hatte Jünger. Und einmal kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, du, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft. Und alle kommen zu ihm. Vorneweg sind sie alle zu Johannes gekommen, der so der Wegbereiter für Jesus war, der aufgerufen hat, neue Gott zu suchen. Und jetzt stellen die Jünger des Johannes fest, die kommen jetzt alle zu ihm. Und Johannes sagt dann darauf, Dinge sind wichtig, ja, zu beachten. Ja, und Johannes erklärt dann, und er sagt diesen wunderbaren Satz, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Hier haben wir schon eine erste Spur. Wen meint Johannes mit der Braut? Er meint die, die zu Jesus kommen, die ihm ihr Herz öffnen, die ihm nachfolgen. Und er selbst sieht sich wie ein Bräutigam, wie der Freund des Bräutigams. Und der Bräutigam ist natürlich Jesus. Hier haben wir schon also eine erste Spur. Und wir merken, wie er sich freut, dass die Braut, die Menschen, die Jesus aufnehmen, die ihm nachfolgen, dass sie kommen. Und es ist ihm so eine Freude. Der Bräutigam bekommt seine Braut, bekommt die Seelen, die er liebt, nach denen er sich sehnt, die an ihn glauben. Das ist schon mal das erste Bild. Das steht in Johannes 3, Vers 26, Vers 29 dann. Die zweite Spur finden wir im Römerbrief, Römer 7, Vers 4. Hier gebraucht Paulus ja das Bild von Mann und Frau. Und er sagt, Menschen, die Jesus angenommen haben durch den Glauben an ihm, sind wie eine Frau, die mit dem aus den Toten Auferstandenen verheiratet wurde. Sie sind sein geworden. Die zum Glauben gekommen sind, sind sein geworden, wie eine Frau einem Mann gehört. Hier haben wir die nächste Spur. Dann gibt es noch eine weitere Spur im 2. Korintherbrief, Vers 11. 11, Vers 2. Hier sagt Paulus den Korinthern, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Hier haben wir wieder so den Anklang. Hier ist so Paulus, wie so der Freund des Bräutigams, der die Braut dem Bräutigam zuführt, die Menschen, die an ihn glauben. Und dann gibt es noch eine weitere Spur, das Bild der Ehe in Epheser 5, wo Paulus sagt, ich vergleiche es mit Christus in der Gemeinde. Und er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und die Gemeinde ist dann auch wieder im Vergleich die Frau des Bräutigams, wie es in der Ehe ist. Und dann kommen wir zu der Stelle, die Andrea schon gelesen hat, Offenbarung 19, wo es dann heißt, und die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und dann heißt es, glücklich, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hier haben wir jetzt die Vollendung, wo dann endlich die Hochzeit kommt. Vorneweg war das Verlobung Und dann an diesem Punkt kommt die Hochzeit. Und hier haben wir jetzt auch eine Antwort darauf, wenn die Stadt Jerusalem die Braut Jesu ist, ist ja nicht alleine einzig die Stadt gemeint mit ihren kostbaren Edelsteinen, ihrem Gold, ihrer Herrlichkeit, die Stadt im Himmel, sondern es ist ja die Stadt, wo die Heiligen wohnen im Himmel. Und hier merken wir, dass die Gesamtheit der Heiligen, die dort wohnen, die Braut Jesu sind. Die Braut Jesu ist also zweierlei. Einmal so als Gemeinschaft die Herausgerufenen. Alle, die Jesus lieben, die ihn in ihr Herz aufgenommen haben. Wie wir es bei Johannes, alle, die zu ihm kommen. Und das Zweite ist auch so die persönliche Seite, was wir hier in der letzten Stelle hatten. Glückselig, die geladen sind. Die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, das sind jetzt die einzelnen Menschen. Also ist jeder Einzelne, der geladen ist, der Jesus aufgenommen hat, als Teil der Gemeinschaft auch die Braut Jesu. Also man könnte sagen, so eine Brautseele gewissermaßen, so wird es genannt. Für uns Männer ist es ziemlich ungewohnt, sich als Braut zu sehen, aber in diesem Bild hier wird es so gebraucht. Wir wollen mal die Frage betrachten, wie wird man eigentlich eine Braut? Wie wird man eine Brautseele des Lammes Jesus? Das Erste ist, es braucht erstmal einen potenziellen Bräutigam, der sich für dich interessiert. Und hier haben wir das Wunder der Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder die Stelle aus dem Epheserbrief, der sich selbst für sie hingegeben hat. Und vielleicht möchte manche sagen, mich? An mir ist ja eigentlich nichts Begehrenswertes. Vielleicht bist du auch jemand, der irgendwo tief gesunken war, der eine Menge Dreck am Stecken hat, menschlich. Aber das Wort Gottes sagt gerade dann, denn er liebt es, Menschen schön zu machen. Vor allen Dingen die, die es nötig haben. Jesus sagt, ich bin gekommen zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Um sie zu heiligen und zu reinigen. Da gibt es Hoffnung für jeden. Jeder ist eingeladen. Jeder darf dazugehören. Und dann braucht es einen Antrag. Ein Heiratsantrag. Das wurde früher auch oft durch einen Freund gemacht, ein Freund des Bräutigams, jemand, der dich einlädt, der von Jesus erzählt, vielleicht ein Evangelist. Mancher könnte dann jemand benennen in seiner Geschichte, wer war das denn, der mich eigentlich so zu Jesus gebracht hat? War vielleicht manchmal ein Mensch mit dabei, so als Freund des Bräutigams, der die Einladung ausgesprochen hat, du brauchst Jesus, Jesus liebt dich, er möchte gerne mit dir Gemeinschaft haben. Es kann auch sein, dass es persönlich ist, manchmal begegnet Jesus auch Menschen ganz persönlich, wir haben das schon oft gehört, bei Muslims zum Beispiel, wo gar nicht so das Evangelium verkündigt werden kann, dass Jesus ihnen begegnet in Träumen oder Visionen. Auch im Evangeliumsrundfunk sind Zeugnisse aufgezeichnet worden, das finden wir auch manchmal im Netz, wo Jesus Menschen begegnet, selbst in unserem Land, so ganz direkt. Da war zum Beispiel eine Frau, die war völlig weg. Sie war im Badezimmer und da stand Jesus da und war hin und weg und ist ihr begegnet Und sie kannte den Herrn nicht vorneweg, war nicht christlich aufgewachsen. Der Herr tut es auch manchmal persönlich. Vielleicht bist du auch schon länger in der Gemeinde und es ist dir noch gar kein Antrag gemacht worden. Du hast das noch gar nicht so gehört, dass du eingeladen bist, dein Leben Jesus zu geben. Oder andere haben vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass Jesus für sie interessiert. Er tut es. Er interessiert sich für dich. Er möchte dein Ja haben. Und das ist dann der nächste Punkt, der folgen muss. Die Braut muss natürlich auch Ja sagen. Es geht ja um Freiwilligkeit. Ja, Jesus, ich nehme deine Liebe an. Sei du mein Herr und mein Hirte. Und wenn das geschieht, dann passiert was, was im 2. Korintherbrief Paulus schreibt, in Kapitel 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, das ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist dann gewissermaßen die Verlobung. Wie Paulus schreibt, ich habe euch einem Manne verlobt, als eine keusche Jungfrau. Die Verlobung ist praktisch so ein festes Versprochensein. Es war eine bindende Sache. Es war auch eine gesetzliche Übereinkunft zur Heirat. Man war dann die Braut des Bräutigams. Und wartete dann auf die Hochzeit. Und wir, die wir mit Jesus gehen, wir sind ja wie die Braut, die verlobt ist, fest versprochen dem Bräutigam. Aber die Hochzeit steht noch aus. Und für so eine Hochzeit gibt es ja auch viel zu tun. Und die Braut hat auch eine Verantwortung. Eine Braut zu sein ist ja, denke ich mal, etwas sehr Schönes. Hat was mit Freude zu tun, mit Hoffnung, Erfüllung. Ich bin geliebt, Liebe wieder, Geborgenheit. Es ist auch eine hohe Berufung und sie hat auch eine Verantwortung. Es ist nicht egal, wie sie von jetzt an lebt. Ich habe mich erinnert an so eine Szene aus irgendeinem Märchenfilm vor vielen Jahren. Da wurden wohl zwei Prinzessinnen oder zwei Anwärter für den Prinzen gezeigt. Und die eine, die war, die hat sich wohl sein lassen und war großspurig und hat im Vergnügen geschwelgt, ich bin ja jetzt die Braut. Und die andere war bescheiden, fleißig, hingegeben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann die Geschichte ausging, welche wirklich dann die Prinzessin geworden ist. In Offenbarung 19 heißt es, seine Frau hat sich bereit gemacht, die Frau des Lammes. Eine Braut bereitet sich auch vor. Und sie will ja dem Bräutigam gefallen. Das Wichtigste, denke ich mal, für eine Frau ist, zu gefallen, schön zu sein. Das ist ihre Berufung. Und das Wichtigste an dem Punkt ist, dass sie natürlich ihren Bräutigam liebt. Dass sie ihn liebt, dass sie das liebt, was er liebt und dass sie diejenigen liebt, die er liebt. Da denken wir an unsere Mitchristen natürlich. Denn sie ist ja berufen, eine Gehilfin zu sein, die ihm entspricht. So steht es ja im 1. Mose 2, Vers 18, die zu ihm passt. Dass ihr das wichtig ist, was ihm wichtig ist, dass sie ein Herz hat für die Dinge Gottes, für das Reich Gottes, alles, was dazugehört, was dem Bräutigam wichtig ist. Ein Herz für die Bedürftigen, für die Schwachen. Und sie ist auch fleißig und zielstrebig auf das Ziel zu. Was auch ein wichtiges Kennzeichen ist einer Braut, sie ist ihm natürlich treu. Kein anderer Bewerber hat jetzt irgendwo eine Chance. Paulus sagt, ich habe euch als eine keusche, eine reine Jungfrau vor den Bräutigam hingestellt. Was könnten andere Bewerber sein? Es könnten vielleicht andere Menschen sein, die uns irgendwie von Jesus wegziehen wollen. Es kann Geld sein, Ansehen. Es kann ein weltlicher Lebensstil sein oder eine weltliche Denkweise. Es können auch verkehrte Lehren sein, die von Jesus wegziehen. Sie ist ihm treu. Kein anderer hat jetzt eine Chance. Und dann achtet sie natürlich auch auf die Reinheit ihrer Kleider. Wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir im Bilde weiße Kleider, die Gerechtigkeit Gottes. Alles, was gewesen ist vorneweg, das ist vergeben, das ist abgewaschen, das ist gereinigt. Wir haben ein weißes Kleid gekriegt. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Aber mit der Zeit, so im Alltag, kann es sein, dass unser Kleid Flecken bekommt. Und dann braucht es natürlich eine Reinigung. Am besten eine tägliche Reinigung. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in uns, sagt der erste Johannesbrief. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das tut die Braut, dass sie auch regelmäßig ihr Kleid reinigt, denn sie will dem Bräutigam ja Ehre machen. Und wie reinigt man so ein Kleid, ein weißes Kleid, das beschmutzt ist? Nach der Schrift reinigt man es im Blut des Lammes. Im Blut des Lammes. Das spricht davon, dass es Vergebung gibt durch das Blut Jesu, das geflossen ist. Dann achtet die Braut natürlich auch auf die Reinheit ihres Herzens, dass da nichts drin ist, kein Groll, Bitterkeit, Feindschaft, Neid, das ausgeräumt wird. Wir dürfen mit allem zu Jesus kommen, wenn wir so irgendwo Dinge merken. Herr, da ist eigentlich noch eine Sache und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aber wir können zu ihm kommen und sagen, hilf mir, da das rauszukriegen. Reinige mich in meinem Innern. Ich gebe dir es hin, ich öffne dir mein Herz dafür. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir vergeben. Dass wir wirklich jedem Menschen vergeben, alle Dinge vergeben. Das sagt der Herr auch ganz deutlich. Es ist nicht immer leicht, aber es bringt gute Ergebnisse, wenn wir das tun. Dass es niemanden gibt, dem wir noch irgendwas vorwerfen oder irgendwo. Darauf achtet die Braut. Sie achtet auch auf die Reinheit ihres Lebenswandels. Sie meidet schlechtes Reden, vielleicht über andere, denn sie will doch dem Bräutigam gefallen. Und natürlich Unehrlichkeit und all die anderen Sachen brauchen wir ja nicht aufzählen, was uns selbstverständlich ist. Die möchte sie nicht. Alles, was den Bräutigam verunehrt, möchte sie nicht. Vielleicht singt sie ihm stattdessen Lieder in ihrem Herzen oder auch hörbar mit ihrer Stimme im Alltag, weil sie sich so freut, seine Braut zu sein, weil sie sich freut auf die Hochzeit. Und deshalb ist sie auch gütig und nicht eifersüchtig und neidisch. Sie tut nicht groß, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht ihren Vorteil, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Sicher kommen euch diese Worte bekannt vor und ihr wisst, wo die stehen. Und die Braut arbeitet wahrscheinlich auch an ihrer Aussteuer. Was hat sie mitzubringen für die Hochzeit? Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so. Aber früher war das eine ganz große Sache. Früher war das ja auch noch viel, was viel Besonderes. Ich heirate. Heute gehen ja die Dinge alle ganz anders oft. Aber das ist auch ein interessanter Gedanke. Welches Geschenk bringe ich mit dem Bräutigam? Vielleicht kann ich einen Menschen mitbringen, der gerettet ist, weil ich ihm was sorgen konnte oder wie auch immer. Und der letzte Satz der Schriftstelle 1. Korinther 13, wo es heißt, sie erduldet alles, das weist uns natürlich darauf hin, dass es Situationen gibt, wo Leiden sind. Die Braut ist auch bereit zu leiden um seinetwillen. Paulus schreibt an Timotheus, leide willig. Also das gehört mit zur Vorbereitung. Das sagt ja die Schrift auch ganz klar. Wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die wissen, wenn ich eine Beziehung mit dem Bräutigam Jesus eingehe, dann kostet mich das was. Vielleicht werde ich aus der Familie geworfen, vielleicht komme ich ins Gefängnis und. Aber sie sagen trotzdem ja und das ehrt den Bräutigam. Das ist natürlich jetzt ein hoher Standard. So viele Dinge. Aber für die Braut ist das selbstverständlich. Sie will doch dem Bräutigam gefallen. Ich habe schon überlegt, man müsste sich ein Schild machen. Ich will dem Bräutigam gefallen. Und dann irgendwo im Kühlschrank oder in der Küche hin. So als Erinnerung. Ja, dass es immer uns wach hält. Die Braut weiß natürlich, dass sie nicht perfekt ist. Aber es kommt ja auf das Herz an. Wir können uns ja vorstellen, in den Augen des liebenden Bräutigams wiegt die Absicht des Herzens schwerer als der Erfolg. Die Braut gibt sich Mühe, den Rest übernimmt die Gnade. In der Stelle aus dem Epheserbrief heißt es ja, dass Jesus sich hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort und dann, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Hier heißt es, er stellt die Gemeinde sich selbst verherrlicht dar. Das ist nicht ohne unser Zutun. All die Dinge sind wichtig, aber den Rest, den wir nicht hinkriegen, das übernimmt er. Ist das nicht wunderbar? In Offenbarung 19 heißt es ja auch, sie hat sich vorbereitet, sie hat sich bereit gemacht in der Neues Leben Übersetzung, denn die Braut hat sich vorbereitet, hat sich schön gemacht. Und so ist es ja bei der Hochzeit. Kurz vorher, da gibt es den letzten Schliff. Da wird alles nochmal richtig so. Und so ist es auch beim Herrn. Wenn wir vielleicht an manchen, ja, manche Dinge in unserem Leben sehen, wo wir merken, das ist noch nicht so. Hab keine Angst, den Rest macht der Herr. Wenn er kommt, dann sagt er nicht, oh, hier ist noch was, ich kann dich nicht mitnehmen. Nein, dann heißt es, die Falte wird noch ausgebügelt und dann ist die Herrlichkeit da. Das ist die wunderbare Hoffnung. Aber wichtig ist das Herz, dass wir nicht vorneweg fünfe Grade sein lassen. Das könnte schief gehen, sondern ja, wir leben mit ihm. Lohnt sich das alles für eine Braut? All die Dinge, sich finden zu lassen vom Bräutigam, ja zu sagen, für ihn zu leben, sich auch Mühe zu geben, um ihm zu gefallen. In Gnade natürlich, immer in Gnade nach seinem Wort. Oder auch um seinetwillen zu leiden. Ihr Herz, das gibt die Antwort. Und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So lesen wir es im 1. Korintherbrief. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Wort, das könnte man noch singen zum Schluss. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Amen.